Powering Tomorrow, der Podcast vom Verbund X.
Österreich ist ein sehr starker Innovationsstandort. Wir gehören zu den Ländern der Strong Innovators.
Die grüne Transformation ist genauso wie die digitale Transformation einer der größten Wachstumsmärkte der Zukunft.
Herzlich willkommen bei Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X. Gemeinsam mit hochkarätigen Gästen beleuchten wir die Energiezukunft Europas. Wir sprechen über Innovationen, Technologien und Initiativen, die unsere Energiewelt von morgen schon heute gestalten. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Energiezukunft? Wie können wir die Innovationslücke in Europa schließen? Das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Podcast beschäftigen. Mein Name ist Franz Zöchbauer. Ich bin Geschäftsführer vom Verbund X, der Innovations- und Venture-Einheit von Verbund, dem führenden Energieunternehmen Österreichs. Los geht's. Herzlich willkommen zu Empowering Tomorrow, dem Podcast vom Verbund X über die Zukunft von Energie, Innovation und nachhaltiger Transformation. Ich bin Franz Zöchbauer, Managing Director vom Verbund X. Und diese Episode ist Teil unserer aktuellen Staffel What's Ahead in 2026. In dieser Serie werfen wir einen gezielten Blick nach vorne auf Technologien, Geschäftsmodelle, Investitionslogiken und politische Weichenstellungen, die das Jahr 2026 prägen werden. Heute nehmen wir ganz bewusst Innovation, Förderungen und die konkrete Wirkung auf Energie und Klima unter die Lupe. Wo stehen wir Anfang 2026 wirklich? Welche Innovationen haben messbar zu Energie- und Klimaschutz beigetragen? Und wo klafft noch eine Lücke zwischen technologischer Entwicklung und tatsächlicher Klimawirkung? Ich freue mich sehr, dieses Thema heute mit zwei zentralen Persönlichkeiten des österreichischen Klima-Umwelt-Innovationssystems diskutieren zu können. Herzlich willkommen, Verena Ehold. Verena, du bist Geschäftsführerin des Umweltbundesamts. Das Umweltbundesamt ist quasi wissenschaftlicher und Policy-Backbone für Klima- und Umweltentscheidungen in Österreich. Und du hast langjährige Expertise in der Umwelt- und Energiepolitik. Und das Umweltbundesamt liefert unter deiner Führung jene Taten, Szenarien, Transformationspfade, wo dann die Politik darauf entscheidet. Herzlich willkommen auch Henriette Eggert. Henriette, du bist Geschäftsführerin der österreichischen Forschungsgesellschaft FFG und damit verantwortlich für rund 1 Milliarde Euro jährlicher Forschungs- und Innovationsförderung. Du prägst die FFG seit Beginn und seit dieser Zeit hast du über 65.000 Projekte, wenn ich richtig informiert bin, begleitet und ermöglicht, was eine unglaubliche Wirkung, glaube ich, auch entfaltet hat. Also schön, dass ihr beide heute mit dabei seid. Herzlich willkommen. Henriette, starten wir mit dir, mit meiner ersten Frage. Wo stehen wir, Österreich und Europa, Anfang 2026 im Bereich Energieinnovation und deren Förderung? Wie ist dein Blick darauf?
Guten Morgen, guten Tag auch von meiner Seite. Danke für diese Einladung, Franz, an dich und Verena. Schön, dass wir miteinander hier diskutieren beim Verbund X-Podcast. Wo stehen wir? Österreich ist ein sehr starker Innovationsstandort. Das belegt auch das Innovation Scoreboard auf der europäischen Ebene. Wir gehören zu den Ländern der Strong Innovators, also die Top 10. Allerdings wollen wir da natürlich noch besser werden, weil unsere Vorstellung muss natürlich sein, unter den Top 5 Ländern zumindest zu sein. Und da sind die nordischen Länder vorneweg. Im Zusammenhang mit Umwelttechnologien gibt es eben auch ein EU Eco Innovation Index Ranking. Gehen wir vielleicht noch kurz darauf ein. Aber auch da sind die Daten natürlich nicht immer alle so ganz klar und vergleichbar. Aber da liegen wir ebenfalls im oberen Segment. Auch da gilt dasselbe. Nordische Länder sind hier noch besser als wir. Also hier gibt es auf jeden Fall Luft nach oben. Aber zusammenfassend, wir sind ein sehr starkes Innovationsland und gerade die Bereiche Umwelt- und Energieinnovationen und Technologien sind Exportschlager in Österreich, sind starke Innovationstreiber und da liegen wir mit unseren Unternehmen in Österreich und das ist ja die Aufgabe der FFG, angewandte Forschung, also auch die Übersetzung von Grundlagenforschung in Produkte, Dienstleistungen für den Markt dann zu unterstützen. Da liegen wir sehr gut, das ist ein starker Bereich für uns.
Danke für diesen Blick, Henriette, und auch so gleich diese positive Nachricht, dass wir eine starke Innovationslandschaft haben in Österreich und auch Exportschlag im Bereich Umwelt- und Energietechnologie.
Verena, wie wirkt sich das bei uns zu Hause aus in Österreich? Wie ist der aktuelle Stand aus deiner Sicht bei Erreichung der Umwelt- und Klimaziele?
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das Thema Innovation, das klingt ja oft sehr, sehr technisch, aber eigentlich geht es ja um was zutiefst Menschliches, nämlich wie schaffen wir Zukunftssicherheit? Und ich finde es wirklich besonders schön, dass wir das gemeinsam machen, Henrietta, weil das FFG und das Umweltbundesamt ja eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sind. Die einen ermöglichen Innovation und die anderen schauen, welche Wirkung sie hat. Und gerade in einer Zeit, wo vieles unsicher ist, geopolitisch, wirtschaftlich, aber auch klimatisch, da braucht es genau solche Institutionen wie die unsrigen, die Orientierung geben. Und wir versuchen genau das zu sein, ein Kompass, auf den man sich verlassen kann. Ja, und wo wir bei den Klima- und Energiezielen stehen, also wenn ich ganz ehrlich bin, wir sind besser geworden und darauf können wir ruhig stolz sein. Wir sind aber noch nicht dort, wo wir sein müssten. Unsere aktuelle Treibhausgasbilanz, die zeigt, dass Österreich 2024 rund 66,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittiert hat. In den letzten 3 Jahren sind die Emissionen insgesamt um 15% gesunken. Das sind rund 11,5 Millionen Tonnen. Und natürlich hängt das von der Konjunktur ab. Auch die geopolitischen Unsicherheiten und die milde Witterung haben dazu beigetragen. Aber es waren schon auch entscheidend echte ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen wie die CO2-Bepreisung, der Ausbau erneuerbarer Energie und Förderungen, die den Umstieg auf innovative und auf erneuerbare Heizsysteme und auch auf innovative Mobilität beschleunigt haben. Was uns aber schon wachrütteln muss, ist, dass 2025 wir nun erstmals wieder laut unserer ersten Abschätzung mit einem leichten Anstieg der Emissionen rechnen müssen. Wir gehen rund von 1,5% aus. Ist natürlich auch darin begründet, dass auch letztes Jahr die Heizperiode verlängert war. Und das zeigt uns aber auch, dass dieser Fortschritt jetzt nicht systemimmanent ist und noch nicht automatisch stabil ist. Bis 2030 müssen wir die Emissionen um 48% gegenüber 2005 senken. Ja, und die Klimaneutralität 2040, auch 2050, ist ein echtes Systemprojekt, wo es ganz viele Player gibt und alle zusammenspielen müssen. Weniger Energieverbrauch insgesamt und natürlich der massive Ersatz von fossilen Energien durch erneuerbare. Innovation hat da definitiv dazu beigetragen und ist essentiell wichtig. In Österreich sind wir da wirklich stark, wie Henrietta schon gesagt hat. Und wir sind schon stolz darauf, dass wir in dem EU-Öko-Innovationsindex im Jahr 2024 auf Platz 3 waren. Und das ist kein Zufall. Das ist ein Ergebnis von einer wirklich starken Forschungs- und Unternehmenslandschaft hier in Österreich, die uns auch als Standort wirklich wichtig ist und uns nach vorne pusht. Nur die Innovation allein, die reicht halt noch nicht aus. Das, was jetzt wichtig ist, sie muss in die Breite. Sie muss in den Markt, sie muss in die Umsetzung und wir müssen jetzt ganz stark auf Skalierung gehen.
Vielen Dank für die Darlegung, dass wir jetzt in den letzten Jahren wirklich eine massive Reduktion hatten mit 15%, aber jetzt wieder den Anstieg. Du hast vorher angesprochen, Thema Systemeffekte, ja, nein. Gibt es Innovationen, die wirklich nachweislich dazu beigetragen haben, also aus deiner Sicht, dass wir zu Emissionsreduktionen gekommen sind? Ja, und wo gibt es Systemeffekte, die spürbar werden und greifbar? Gibt es da schon im Energieindustrie oder Mobilitätsbereich so Effekte, die strukturell sind, wo du auch davon ausgehen kannst oder wir davon ausgehen können, dass die Emissionen unten bleiben und nicht über eine stärkere Konjunktur wieder nach oben schnellen?
Ja, genau. Also wenn man Innovationen bewerten will, dann muss man sich eigentlich immer fragen, ist das jetzt eine schöne Idee oder ist das schon ein Hebel, ein Systemhebel? Und wir sehen definitiv Fortschritte bei der Gebäude- und Energieeffizienz. Auch bei der Photovoltaik, bei digitalen Steuerungssystemen in der Industrie, aber auch im Abwasser- und Abfallbereich. Ein Beispiel, das ich wirklich gerne erzähle, ist hier zum Beispiel die Breitenfeld Edelstahl. Das ist ein Unternehmen, das produziert Stahl mit Elektrostahlverfahren und einem sehr hohen Recyclinganteil. Und sie kommen damit auf rund 0,14 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl, während der EU-Durchschnitt bei etwa 2 Tonnen liegt. Und das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Standortargument für Österreich. Oder wenn wir Infineon hernehmen in Villach. Leistungshalbleiter, die sind quasi das Herzstück der Energiewende, der digitalen und grünen Transformation. Und durch die digitale Vernetzung der Produktionsanlagen wurde massiv Gas eingespart. Und sowas bleibt natürlich. Das ist genau systemimmanent und ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammengehen. Und da gibt es natürlich jede Menge weiterer Beispiele, vor allem auch im Bereich Kreislaufwirtschaft, der ja jetzt kein PR-Begriff mehr ist, sondern eine echte industrielle Praxis, die uns auch Energieunabhängigkeit, Ressourcenunabhängigkeit bringt, wesentliche Bausteine und Pillars, also Säulen von nationaler Sicherheit, wie Betriebe Austria, also Austrocell, Laufen oder Hollo. Mit all diesen Fortschritten gibt es natürlich auch ein bisschen Ernüchterung, ja. Ich glaube, das ist schon noch wichtig anzusprechen, weil wir sonst ein bisschen in eine Art Selbstzufriedenheit rutschen. Denn ein Thema, das man mit ansprechen muss, sind Rebound-Effekte. Also Effizienzgewinne, die sind ganz super, nur wenn am Ende der Verbrauch dann wieder steigt, weil neue Anwendungen das alles auffressen, dann haben wir natürlich ein Problem und können diese Effekte nicht wirklich nutzen. Die Energieeffizienz wird nämlich teilweise natürlich von neuen energieintensiven Anwendungen aufgefressen, Stichwort Bitcoin oder andere datenintensive Technologien. Das heißt auf keinen Fall, dass Innovation schlecht ist. Im Gegenteil, Innovation ist ein absoluter Schlüssel. Nur muss die Innovation in ein kluges System eingebettet sein.
Innovation in ein kluges System einbetten. Henriette, das ist mein Blick gleich zu dir wieder gerichtet, als Österreichs Innovationsexpertin und Profi. Die Verena hat vorher auch gemeint, wir müssen Innovation in die Skalierung bringen. Jetzt mobilisierst du bei der FFG eine 1 Milliarde Euro pro Jahr für Forschung und Innovation. Gibt es auch Skalierungserfolge, von denen du uns berichten kannst?
Also ich denke, der wesentliche Punkt, der angesprochen wurde, ist, wie schaffen wir es in Österreich, aber das ist ein europäisches Thema, tatsächlich die Forschungsergebnisse in Produkte und dann tatsächlich in die Anwendung zu bringen. Das ist unsere große Schwäche in Europa. Die Skalierung ist ja noch ein anderes Thema, wirklich dann in sozusagen Größenordnungen zu kommen, gerade auch bei Startups oder bei kleineren Projekten und neuen Firmen, wo uns immer das Venture Capital fehlt. Aber diese in die Anwendung kommen wäre jetzt tatsächlich ein Thema, wo wir uns ganz stark darauf konzentrieren. Das betrifft ja die KI genauso, das sind ja ganz viele Themen, wo Europa auch noch sehr, sehr starke Stärken hat und Chancen hat, tatsächlich Technologien anzuwenden. Wir haben die Produktionsstandorte noch in Europa. Wir können mit den Daten, die wir auch haben und On-Premise-Lösungen, tatsächlich diese Anwendungen forcieren und damit auch wieder in den Innovationskapazitäten gegenüber anderen Regionen der Welt, weil mit denen messen und vergleichen wir uns ja nicht nur mit Blick auf Europa, tatsächlich wieder aufrücken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Beispiele auch zu zeigen und vor den Vorhang zu holen, damit es sowas wie Peer-Learning gibt, Ideen sammeln. Wir arbeiten als FFG auch daran, das ist jetzt in der neuen Industriestrategie mit den Schlüsseltechnologien, die ja auch definiert wurden, ein großes Thema, ein neues Leiterbetriebe-Projekt umzusetzen. Was stellen wir uns da vor? Da stellen wir uns, und Verena, du hast das angesprochen vorher, Ökosysteme vor, die von großen Leitbetrieben, die einen Businessplan mit Milestones über einige Jahre definieren und bei dieser Gelegenheit dann auch ganz viele im Upstream und Downstream Unternehmen, Forschungsinstitutionen mitnehmen, um tatsächlich ganze Systeme zu bauen und nicht nur punktuell in einem Unternehmen dieses Wissen auch zu generieren, aber dann auch zu halten. Schön sind Beispiele, die wir ja schon gesehen haben, wenn man Age to Future, ein großes Projekt, das ja, Franz, du kennst, der Verbund ist ja ein großer Partner mit der Voestalpine in diesem Zusammenhang. Da ist jahrelang auch im Wasserstoffbereich in verschiedenen Institutionen, in verschiedenen Bereichen geforscht, entwickelt worden. Und da kam es dann eben auch zu einer wirklich sehr, sehr großen Pilotanlage-Anwendung mit dem weltweit größten und am längsten laufenden Elektrolyseanlage im industriellen Umfeld. Und vieles, was man hier lernt, auch durch so ein Projekt, gibt natürlich einen Spillover-Effekt und man sieht Folgeprojekte, die dann bis 2029 in der Kompression, in der Reinigung, in der Speicherung, Nutzung von Wasserstoff laufen. Das heißt, da ist dann ein Learning da, das setzt sich fort und generiert natürlich dann auch wieder eine Wirkung. Also das sind die Dinge, die für uns wichtig sind als FFG. Und ja, wir haben seit 2021 wirklich eine starke Steigerung auch der Fördermittel in diesem Bereich gesehen, aber auch der Nachfrage von Projekten. Und jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig, wirklich die Instrumente, die wir als FFG dafür einsetzen, diese Innovationen zu unterstützen, auf die Wirkung noch stärker zu fokussieren, auf die Instrumente, und das sind bei uns auch ganz stark die Basisprogramme, die dann tatsächlich umgesetzt werden im Markt. Bei den Basisprogrammen sehen wir, dass das mehr als 80% der Projektanträge sind, weil die Unternehmen hier ganz stark auch mit ihren eigenen finanziellen Mitteln involviert sind.
Wenn wir jetzt mal schauen, du hast auch sehr stark gesprochen von Peer Learning, und Umweltbundesamt ist ja auch sehr stark in europäische Kooperationen eingebunden. Gibt es Best Practice-Beispiele aus Europa, die wir stärker in Österreich übernehmen sollten? Habt ihr da konkrete Themen, weil du sagst, wenn wir das machen würden, ähnlich wie skandinavische Länder oder andere, dann würde es nochmal einen Effekt geben?
Ich habe die letzten 3 Tage in Brüssel verbracht und viele Gespräche geführt in der DG Klima Umwelt Forschung, in der DG RTD. Und es war schon ganz, ganz klar, dass der Fokus der Forschung dorthin zielt, wo wirtschaftliche Vorteile nutzbar gemacht werden können. Und der grüne Wandel schafft ja schon jetzt Zehntausende Arbeitsplätze und Milliarden Umsätze. Und je klarer wir die Wirkung nachhaltiger Initiativen zeigen, desto stärker wird Klimaschutz auch selbst zur Triebfeder für Innovation und Beschleunigung. Und ich glaube, das, was wirklich gut funktioniert hat, das sind alles Programme, die jetzt nicht nur Forschung per se finanzieren, sondern wirklich den Weg in eine echte Umsetzung mitdenken, also Pilotanlagen, Demonstrationsprojekte, mit einer Skalierungslogik. Und Henriette hat es eben vorhin auch schon gesagt, die entscheidende Frage ist jetzt, wie schaffen wir den Sprung von Projekt zu Markt? Und weniger gut funktioniert natürlich überall dort, wo wir die Innovation zwar fördern, aber das gesamte Umfeld nicht mitziehen lassen. Also wo wir die Netze, die Genehmigungen, die Standards und die Investitionssicherheit nicht mitfördern. Manchmal fördern wir gute Ideen, aber nicht die Realität, in die die guten Ideen hineinwachsen müssen. Was wir aus Europa lernen können, sind genau diese Anwendungsfälle, diese Initiativen, die in der Praxis Wirkung erzielen und wirtschaftlich erfolgreich sind. Die grüne Transformation ist genauso wie die digitale Transformation einer der größten Wachstumsmärkte der Zukunft. Und wer hier vorne mitspielt, der sichert sich einfach Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung von morgen und sichert auch zukunftsfeste Arbeitsplätze. Die FÖS zum Beispiel, also ich kann jetzt weniger von europäischen Beispielen sprechen, aber ich finde die FÖS, die jetzt vor vielen Jahren mit dem LD-Verfahren Vorreiterin im Stahlsektor war, muss man schon hervorheben, weil sie investiert massiv in die Dekarbonisierung, in die Kreislaufwirtschaft und Innovation wie mit dem Elektrolichtbogenöfen, die einerseits CO2-frei betrieben werden können, aber auch eben Altstahl nutzen, um neuen, leichten Stahl zu produzieren. Das ist ein innovatives Verfahren, das jetzt nicht nur für den Klimaschutz was bringt, sondern echte Standortvorteile schafft, vor allem auch die Konkurrenz im benachbarten Ausland weit hinter sich lässt. Und das sind Arbeitsplätze und das ist eine technologische Führerschaft, die wir brauchen in Österreich. Die FÖS war zum Beispiel nie der billigste Produzent, aber sie hatte immer den besten Stahl und die innovativsten Verfahren. Und genau das ist es ja, Innovation statt Billigverfahren. Und das ist echte Wertschöpfung, auf die wir in Zukunft setzen müssen.
Sehr spannend, dass ihr beide so große Unternehmen einfach als Beispiele hernimmt, wo Innovation in die Wirkung gekommen ist. Henriette, gibt es auch von deiner Seite Themen, Best Practice-Beispiele, die du teilen möchtest? Beziehungsweise ergänzend auch die Frage, aus deiner Sicht, welche Förderinstrumente haben sich auch sehr wirksam bewährt, aus deiner Erfahrung her?
Also noch einmal, ich kann das auch nur unterstreichen. Ich glaube, diese Green Transition kann nur funktionieren und weitergeführt werden. Und wir haben ja den starken Diskurs auch auf der europäischen Ebene und national, wenn man tatsächlich auch einen ökonomischen Mehrwert dadurch darstellen kann, zeigen kann. Das kann nicht nur sozusagen im stillen Kämmerlein, da passieren halt diese Dinge, die lassen sich aber durch Unternehmen einfach ökonomisch nicht materialisieren, sind nicht finanzierbar, sind am Standort Österreich nicht finanzierbar. Ich hatte gestern auch viele Gespräche am Rande dieser Konferenz Meet Austria, wo große Unternehmen natürlich in Österreich auch investieren sollen, mit AMAG, mit anderen, die natürlich diesen Preisdruck ganz massiv spüren und dementsprechend natürlich auch ihre gesamte Strategie des Unternehmens anpassen müssen. Was können sie sich in welchen Milestones auch leisten? Und es ist unsere große Aufgabe, diese Transformation gemeinsam sinnvoll in Richtung ökonomischen Erfolg auch zu unterstützen. Wir dürfen also keinen zu starken Fokus nur auf Technologieoptimierung haben, sondern ganz massiv eben auch in diese Anwendung. Das mal sozusagen ganz allgemein zu diesem Thema gesprochen. Was wir aber auch auf der anderen Seite nicht verlieren dürfen, ist das, was jetzt Jahre und Jahrzehnte lang aufgebaut wurde. Und wir sind bei der Wasserstoffforschung mit dabei. Wir haben bei der Systemintegration, Energiemanagement, Smart Grids, hohes Know-how, bei Wärme- und Energieeffizienzthemen. Hier tatsächlich zu sagen, wie können wir auf diesem Wissen jetzt aufbauen, auf diesen Produkten, die hier sind, wie können wir das tatsächlich in der Anwendung skalieren und in Österreich breit und in Europa auch ausholen? Das ist sozusagen auch das Thema, wo wir uns als FFG auch verstärkt mit unserem Fokus hinlegen. Wie machen wir das? Wir werden auch neue Bewertungskriterien, wir haben eine Pilotphase jetzt laufen, ansetzen, wo wir eben genau in diesen Feldern Verwertung, Anwendung stärker einen Bonus sozusagen oder das Kriterium verstärken. Wir wollen auf Stage-Gate-Förderungen hinausarbeiten, sprich stärker in kleineren Paketen und dann tatsächlich auch bei der Umsetzung der nächsten Schritte mit dabei sein. Und eine antizyklische Förderung, weil wir sehen natürlich, dass gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Innovationsaktivitäten finanziell und mit den Liquiditäten nicht mehr ganz so stark im Fokus stehen. Da wird gespart. Und auf der anderen Seite wissen die Unternehmen, dass sie aber aus Krisen nur dann gestärkt wieder herausgehen, und das ist ja durch alle Studien belegt, wenn sie ganz massiv in neue Produkte, neue Anwendungen investieren. Und da wollen wir sie sozusagen zyklisch mit oder antizyklisch quasi mit begleiten.
Okay, wir haben jetzt sehr stark den Blick nach vorne gerichtet, also an Antworten, was braucht es in den nächsten Jahren, um unsere Ziele zu erreichen? Annette, wenn du in die Zukunft blickst, neben dem, was wir jetzt aus Österreich schon haben, ja, welche Trends gewinnen aus deiner Sicht 2026 an Bedeutung? Ja? Wo müssen wir auch einfach unseren Fokus aus österreichischer Innovationssicht legen?
Naja, also ich will mich nicht wiederholen, aber ich glaube tatsächlich in den Nutzbarmachen von Wissen, das wir an Universitäten, an Institutionen, außeruniversitären Einrichtungen haben, das wirklich stärker mit Unternehmen in breite Anwendungsfelder hineinzubringen. Es müssen große Unternehmen oder starke Performer in diesen Bereichen auch einen Spillover-Effekt auf KMUs, auf Startups haben. Natürlich ist das Skalieren von Startups in diesem Bereich, wie schaffen wir es hier tatsächlich auch das Kapital bereitzustellen? Das wird ja an verschiedenen Aktivitäten auf der nationalen Ebene, also Österreich-Fonds oder Standort-Fonds, gearbeitet, um genau diese Schwächen zu kompensieren. Das heißt, Anwendung ist wirklich das große Thema, Verwertung. Es geht um tatsächlich auch um die wie können wir aus dem Potenzial, das wir haben, auch Mehrwert für den Standort in Arbeitsplätzen und in Wertschöpfung generieren. Ich glaube, das muss der große Fokus sein.
Verena, wenn du mit Blick auf 2030 schaust, dann wird es auch irgendeinen Punkt geben, wo ihr dann die Klimabilanz wieder präsentiert vom Umweltbundesamt, und reichen die bisherigen Innovationsfortschritte aus deiner Sicht, dass man die Ziele erreicht? Oder wo siehst du noch Lücken zwischen dem Thema Innovation und dann, was wir jetzt sehr intensiv diskutiert haben, dass die Themen auch in die Anwendung kommen? Ja? Also wo gibt es Lücken, wo gibt es noch erforderliche Maßnahmen, die wir setzen müssten?
Also reichen die Fortschritte aus? Wenn ich ganz ehrlich bin und das ganz klar sage, nein, nicht automatisch. Wir haben sehr, sehr viel Potenzial, aber wir sind jetzt noch nicht auf Autopilot Richtung 2030. 2030 ist wirklich sehr nahe und 2040 ist ein großes nationales Projekt. Das Problem ist nicht, dass wir keine Lösungen hätten, sondern dass wir zu langsam beim Umsetzen sind. Und vielleicht haben wir auch da blinde Flecken, weil eines ist sicher, unsere Märkte, die sind teilweise so stark reguliert, dass neue Geschäftsmodelle extrem schwer hineinkommen. Das schützt jetzt oft die, die am Markt sind, und bremst die, die neue, innovative Lösungen bringen könnten. Das sieht man ja auch in anderen Bereichen. Uber ist zum Beispiel ein extremes Beispiel. In der Energiewelt und im Gebäudesektor, da passiert genau das Gleiche. Es gibt viele Hürden, bevor eine gute Idee überhaupt skalieren darf. Spannend finde ich da zum Beispiel Plattformen wie die Heizma, die Installateure, Wärmepumpen und auch eine Förderlogik zusammenbringen. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber das ist ein riesiger Hebel, weil es eben diese Fragmentierung auflöst. oder Refurb, das ist eine Kreislaufwirtschaft, das Geschäftsmodell, das sich gegen eine ganze Wand aus Gewährleistungs- und Konsumentenschutzlogik erst durchsetzen musste. Und da müssen wir uns schon öfter mal fragen, fördern wir die Innovation oder fördern wir eigentlich nur die Fähigkeit, durch diese ganze Bürokratie zu navigieren? Ich glaube, die größten Lücken sehe ich tatsächlich in drei Bereichen. Das ist erstens Gebäude- und Wärmeversorgung, die Energieproduktion und die Netze und dann natürlich die Industrieprozesse genau dort, wo es eine hohe Prozesswärme braucht. Wir wissen, was technisch möglich ist, aber die Umsetzung in Österreich ist und auch in Europa ist oft so fragmentiert, Genehmigungen, Netzinfrastruktur, Fachkräfte, Investitionskosten und Investitionssicherheit, das sind die Punkte, wo wir Lücken schließen müssen.
Lücken schließen und die Frage ist natürlich auch, mit welcher Geschwindigkeit schließen wir die Lücken? Da möchte ich sozusagen zwei Einblicke kurz teilen. Ich hatte im Oktober die Möglichkeit, beim globalen Energy Innovation Forum teilzunehmen von der IAA in Toronto. Und ein Satz ist hängen geblieben bei mir. The new long term is 6 months. Die neue Langfristigkeit ist 6 Monate. Auch sehr stark die Botschaft, möglicherweise die wichtigste Auswirkung von KI im Energiesektor ist die Beschleunigung der Innovationszyklen. Ja, und das ist natürlich faszinierend, wenn hier eine ganz neue Dynamik kommt in der Innovation. Und in Davos war es auch sehr spannend zu hören, das Thema Europa muss an Tempo zulegen. Ja? Und wir müssen auch mehr kooperieren in Europa. Das spricht auch das an, Verena, was du jetzt gesagt hast, mit sehr fragmentiert, nicht nur in Österreich, auch in Europa sehr fragmentiert. Wie ist jetzt da euer Blick auf dieses Thema zukünftige Weichenstellungen? Was hat 2026 Priorität? Wie könnten wir aus Österreich auch hier einfach zur Führungsrolle in Europa beitragen, ja? Dass wir bei Innovationsthemen wieder stärker nach vorne kommen? Wie ist euer Blick drauf? Was können eure Institutionen dazu beitragen? Ja, das sind ja wirklich sehr wichtige Institutionen in Österreich mit europäischer Wirkung. Und wie ist einfach euer Blick drauf? Ja, jetzt gibt es einen neuen Impuls auch von der Bundesregierung mit Industriestrategie, mit neuen Schlüsseltechnologien. Wie ist euer Ansatz? Das würde mich sehr interessieren und glaube auch so viele, die uns jetzt zuhören. Henrietta, darf ich dir das Wort geben?
Danke vielmals. Also ich glaube, du hast die wesentlichen Dinge gesagt. Die Innovationszyklen werden immer schneller und die Unternehmen haben zum Teil überhaupt keine Zeit mehr, um sich mit formalen Dingen auseinanderzusetzen. Wir müssen entsprechend auch, sage ich jetzt auch als Fördergeber, viel schneller werden, um diese Prozesse auch gut begleiten zu können. Also das ist sicher die eine Aufgabe, das heißt, wie kann man tatsächlich in den Systemen der öffentlichen nahen Verwaltung einfach dieses Tempo abbilden, was natürlich bedeutet, man muss sich anschauen, Beihilfenrecht auf der europäischen Ebene, natürlich nationale Standards, wie vergeben wir Förderungen, nach welchen Systemen und in welcher Kleinteiligkeit und nur auf Projekte bezogen oder müsste das viel stärker noch auf ganze Systeme ausgelegt sein. Also das sind wirklich Hausaufgaben, die wir in der Hand haben und die zu tun sind. Und auf der anderen Seite ist es sicher Gebot der Stunde, auch viel europäischer vernetzt zu arbeiten. Wir haben hier ganz viele europäische Projekte, auch die wir natürlich in der FFG mitbegleiten und immer schon dieses Alignment zwischen nationalen Förderungen und der europäischen Dimension dann sehen. Da ist auch sehr, sehr viel gelungen, dass man hier Teams und Gruppen und Konsortien national aufbaut, die man dann in europäische Projekte mitbegleitet. Aber diese Größenordnungen, dass wir einfach eine Sichtbarkeit und kritische Masse bekommen, heißt, es bedarf einer starken Vernetzung von Akteuren auf der nationalen Ebene. Wir haben zu viele punktuelle Schwerpunkte und Expertisen, die wir zu wenig stark vernetzen und damit zu wenig Schlagkraft bekommen, um das dann europäisch und international auch einzusetzen. Das ist etwas, was wir uns mit diesem Ökosystem, neuen Instrument, ja, wo es eben stark um diese Herumbauen, um Leitbetriebe von Startups, KMU, Forschungseinrichtungen, weiteren Partnern geht, damit die Industrie bewusst im Lead ist, weil wir auch gesehen haben, dass diese öffentliche Beschaffung, da hat man ja sehr stark Hoffnung reingesetzt, das könnte eine Triebfeder für Innovationsanwendungen sein. Da bemühen wir uns seit 15 Jahren intensiv, haben ein gutes Instrument. Ich muss da selbstkritisch sagen, das funktioniert nicht. Und wir müssen andere Modelle finden, wie wir hier stärker diese Ökosysteme bauen. Öffentliche Beschaffung ist ein zu holpriges und zu schwieriges Feld. Wir haben wohl ein paar Modelle umgesetzt, aber das ist nicht in die Breite gegangen.
Das heißt, das neue Flagship-Programm, das du schon angedeutet hast, ja, das ist aus deiner Sicht zentral, um hier wirklich einen großen Hebel zu setzen.
Also zum Teil haben wir mit dem Klima- und Energiefonds ohnehin schon Formate auch gefördert, die sehr stark ein gesamtes Ökosystem bedingen, weil man das ja immer, wie Verena vorher gesagt hat, dass er ganz viele Partner mit einzieht aus verschiedensten Bereichen, damit ich dann tatsächlich in Transition, Städte, bauliche Maßnahmen, andere Dinge auch tatsächlich gut umsetzen kann. Aber ja, das ist ein Format, wo wir denken, und wir haben das in Finnland gesehen, die leben das schon. Das hatte einen sehr, sehr großen Hebel in Richtung Anwendung, egal in welchem Technologiebereich.
Verena, wie ist dein Blick drauf? Wie kann das Umweltbundesamt beitragen, dass wir einfach in Europa so wieder global führend werden in vielen Technologien?
Ja, das Umweltbundesamt berät natürlich hier auch in der Entwicklung von Strategien, die eben nicht nur das nächste Jahr betreffen, sondern wirklich weit in die Zukunft schauen. Und auch im nationalen Klima- und Energieplan haben wir Maßnahmen festgehalten, die innovativ sind, die unsere Wertschöpfung nach vorne bringen können, die Arbeitsplätze sichern. Und wenn diese rasch umgesetzt werden, bringt das nicht nur Österreich als Standort nach vorne, sondern man vermeidet natürlich dann auch durch diese Maßnahmen zum Abbau von klimaschädlichen Subventionen oder Carbon Capture and Storage ein Level Playing Field, wo Innovationen viel leichter auch in die Märkte hineinkommen. Und ja, das Tempo hat sich deutlich beschleunigt und ich kann bestätigen, in Brüssel hat sich die Stimmung grundlegend verändert. Also seit einem Jahr ist man eigentlich in einem Krisenmodus. Man sieht sich bedroht von mehreren Seiten. Die USA, China, Russland fallen als strategische Partner weg. Im Gegenteil, Europa muss sich jetzt in einem Umfeld behaupten, das alles andere als freundschaftlich ist. Und wir müssen hier tiefgreifende Veränderungen noch schneller vornehmen, als wir das bisher gedacht haben. Und das betrifft jetzt nicht nur die Technik, das betrifft auch unser Denken und unser Wirtschaften und unser Alltag. Wir bewegen uns weg von einem System, das Ressourcen verbraucht hat. Wir brauchen nicht nur Energieunabhängigkeit, wir brauchen Ressourcenunabhängigkeit, wir brauchen sichere Versorgungsketten, Lebensmittelsicherheit und so weiter. Und wir sehen, dass die Maßnahmen wirken, die auch zum Klimaschutz beitragen in der Gebäudetechnik, Wärmepumpen, Sanierung und so weiter. Das sind unverzichtbare Technologien, das sind Basics vielleicht. Aber ich finde, dass Österreich auch jetzt in der neuen Industriestrategie viel strategischer denkt und klare Transformationspolitik vorschlägt. Kreislaufwirtschaft, neue Werkstoffe, Digitalisierung, KI. Das Umweltbundesamt bietet hier ein Set an Daten, das allen zur Verfügung steht, um ihre strategischen Entscheidungen darauf zu basieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass genau in dieser Situation, wo wir durchaus als Europa auch bedroht sind, alle an einem Tisch sitzen müssen, Entscheidungen gemeinsam treffen müssen und auch auf den gleichen Datensatz setzen, das heißt auch auf die gleichen Forschungsergebnisse. Wovor ich immer warne, ist, dass jeder Sektor, jeder Silo seine eigene Forschung betreibt. Ja. Und hier geht es um Steuergeld. Und gerade in Zeiten wie diesen sind finanzielle Mittel nicht unbegrenzt verfügbar. Im Gegenteil, wir müssen wirklich schauen, wie wir einen Nutzen herstellen, der für viele Sektoren dann generiert werden kann. Ja, und ich glaube, Innovation ist heute weniger Laborarbeit als wirkliches Bauarbeit. Ja. Auch auf der EU-Ebene geht es um Umsetzen und Skalieren. Und da geht es um Netze bauen, Speicher bauen, Sanierung bauen. Das ist auch echte Wertschöpfung. Und manchmal, da ist Innovation einfach endlich schneller genehmigen können.
Verena, du hast jetzt ein paar sehr spannende Themen gesagt und auch sozusagen sehr, sehr angreiflich, ne? Dass wir wirklich sozusagen auch Baumeister sind und an den Umsetzungsthemen bauen und nicht nur sozusagen an den PowerPoint-Slides sozusagen der Konzeption, sondern wirklich sozusagen Dinge neu bauen. Und dass es wichtig ist, um Dinge auch gemeinsam zu entscheiden. Wenn wir uns jetzt ein Jahr in die Zukunft beamen und zurückblicken auf 2026, dann ist ja das Wichtigste, was in Funktionen, die ihr innehabt, sozusagen, was man macht, ist Entscheidungen treffen. Ja. Also was muss aus eurer Sicht sozusagen 2026 passieren, dass wir in einem Jahr reflektieren können und sagen können, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Ja. Also was wären Themen, wo ihr sagt, das müsste 2026 passieren, damit wir Ende des Jahres sagen können, das war eine richtige Weichenstellung. Ja. Ich weiß schon, die Welt ist extrem turbulent. Ja. Wir wissen nicht, was in einem Monat passiert oder in zwei Monaten. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch erlebt. Aber ich glaube, trotzdem ist es immer wichtig, Kurs zu halten. Und darum meine Frage, was muss 2026 passieren, damit wir dann sagen können, die richtigen Entscheidungen wurden getroffen in diesem Jahr. Henette, darf ich dieses Wort als erstes geben? Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage anschließend.
Ja, gern. Also das ist natürlich die entscheidende Frage, aber wir haben mit der Industriestrategie und einer Fokussierung auf Schlüsseltechnologien, in der ja genau der Energiebereich Umwelttechnologien auch definiert ist als eine der Schlüsseltechnologien für Österreich, eine Fokussierung, das heißt hohe strategische Relevanz für Wettbewerbsfähigkeit, welche dieser Bereiche sind und hier fokussieren wir, versuchen in diesen doch breiten Anwendungsfeldern ein hohes Innovations- und eigentlich auch Disruptionspotenzial zu sehen, zu heben und eben zu skalieren. Und natürlich ist für uns dieses Fokussieren wichtig, beschleunigen, enablen, in die Anwendung kommen, aber auch weiterhin in der angewandten Forschung, und das ist nie ein Plädoyer gegen Grundlagenforschung, aber wir brauchen die Dynamik auch der Forschungs- und Entwicklungsbudgets in der Anwendung, um eben genau all das, was wir jetzt in der letzten halben Stunde diskutiert haben, tatsächlich auch für Europa zu heben, weil in Schönheit zu sterben ist leider, kann nicht das Ziel sein, und das ist eindeutig nicht unser Weg.
Verena.
Ja, also wenn wir Ende 2028 zurückblicken, dann hoffe ich, dass wir sagen können, ab 2026 haben wir verstanden, dass Klimapolitik nicht mehr Umweltpolitik ist, sondern Standort-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Wir leben jetzt in einer Welt, in der diese regelbasierte Ordnung immer brüchiger wird und es immer schneller wird. Und das bedeutet, Resilienz ist da nicht verhandelbar. Ich wünsche mir auch, dass wir sagen können, die Unternehmen haben endlich den Mut gefunden zur Transformation. Sie trauen sich, offen zu sein, Neues zu integrieren. Und wir hören auf und wir haben aufgehört, Märkte abzuschotten. Und um resilient zu sein, dann müssen wir 2026 mehr Zusammenarbeit schaffen zwischen Staat, Wissenschaft und Wirtschaft und eben raus aus diesen Silos. Und ich glaube, wenn wir das wirklich tun, dann kann Österreich nicht nur klimaneutral werden, sondern dann kann es auch wettbewerbsfähiger, sicherer und technologisch führend werden.
Genau, vielen Dank. Das heißt, wenn wir diese Themen 2026 schaffen, dann sind wir einen großen Schritt weiter. Jetzt wäre mir noch wichtig, eine letzte ganz kurze Frage, ein Takeaway für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben ja in unseren Zuhörern Startup-Gründer, wir haben Investoren, wir haben Corporates und natürlich auch Kollegen und Kolleginnen aus wissenschaftlichen Einrichtungen oder aus den Ministerien. Was wäre aus eurer Sicht die zentrale Botschaft für 2026, die ihr mitgeben möchtet? Also vielleicht in einem Wort oder einem Satz. Was wäre das wichtigste Takeaway 2026, mit dem ihr auch in das Jahr startet und das für euch eine wichtige Botschaft wäre. Vielleicht auch für viele, Henriette, wenn ich jetzt in deine Richtung blicke, die bei euch dann um Förderungen einreichen, gibt es da eine Botschaft, die man sagt, genau, das bitte 26 berücksichtigen oder eure Stakeholder, Verena, im Bereich der Umwelt- und Energiepolitik.
Ich glaube, wir müssen wirklich ganz essentiell uns auf die Wirkung fokussieren. Ja, die Wirkung von Forschung, die Wirkung von Förderung und hier strategische Entscheidungen treffen, wie wir unsere Ressourcen einsetzen wollen. Wollen wir sie zukunftsfähig einsetzen, um eine Zukunftssicherheit zu schaffen? Oder wollen wir alte Technologien fördern, die eigentlich nicht mehr zukunftsfähig sind und uns als Wirtschaftsstandort auch nicht nach vorne bringen? Klimaschutz ist eben längst Standortpolitik geworden. Und Innovation ist heute eben nicht nur Forschung, sondern Skalierung. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was ich gerne mitgeben möchte. Die Wirkung, den ökonomischen Nutzen von vornherein mitdenken, ganz klassisch die Kundenorientierung. Denn wir haben nicht zu wenig Ideen, wir haben einfach zu wenig Umsetzungstempo, und Regulierung ist dann gut, wenn sie die Märkte öffnet und nicht abschottet.
Danke, Verena. Henriette?
Ich glaube dann, dass die unternehmerische Kraft, die Unternehmen, KMU, Startups in Österreich, Industrie sehr genau wissen, wo sie hinwollen. und sehr genau überlegen, wie können sie bestmöglich Usage von dem machen, was an Wissen da ist, wie können sie es einsetzen, wie können sie es auch in Wertschöpfung übersetzen. Ich glaube, unsere Rolle muss sein, zu enablen, zu unterstützen dort, wo das Risiko zu groß ist, wo man noch nicht weiß, was wird aus diesen allfälligen Projekten oder Einsatz von neuen Technologien. Dafür sind wir da. Da bitten wir auch alle, die zuhören, sich wirklich an die FFG zu wenden. Wir haben viele Instrumente, wie wir hier unterstützen können, damit tatsächlich Unternehmen sinnvoll neue Technologien einsetzen. Und ich glaube, da können sie auch Risiko nehmen. Da sind wir diejenigen, die als Partner Risiko teilen. Und das kann dann sowohl das Unternehmen als auch den Standort wirklich nach vorne bringen. Und das ist Sinn und Zweck dessen, weshalb man Steuergeld hier für Forschung und Entwicklung einsetzt.
Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese kraftvollen Abschlussworte, unternehmerische Kraft, Appelle an Mut und Risiko und dass ihr helft, so ein Risiko zu teilen und Enabler seid sozusagen für neues unternehmerisches Wirken in Österreich. Vielen Dank, Verena, vielen Dank, Henrietta, für den offenen, faktenbasierten Austausch und gleich so einen sehr positiven Ausblick auf die Zukunft. Für mich hat das Gespräch gezeigt, dass Innovation kein Selbstzweck ist, sondern um wirklich Themen voranzutreiben, in die Umsetzung zu bringen. Ich danke allen fürs Zuhören und unsere Energie- und Klimazukunft entsteht nicht irgendwann, sondern jetzt durch unsere Entscheidungen und darauf freuen wir uns auch auf eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Danke herzlich.
Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, vergessen Sie nicht, Empowering Tomorrow zu abonnieren und eine Bewertung zu hinterlassen. Ihre Unterstützung hilft uns, mehr faszinierende Gäste einzuladen und die Diskussion über Innovation, Klimatech und Venture Capital am Laufenden zu halten und vor allem auch, um Impact zu erzielen. Denken wir daran, unsere Energiezukunft baut auf die Dinge auf, die wir heute entscheiden, nicht morgen. Let's empower tomorrow together.